Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Rein in die neue Woche und rein in die aktuelle Ausgabe von Backstage Boxengasse. Europa liegt hinter uns und jetzt geht die Reiserei los, und zwar die wilde. Peter, Sandra und ich wieder zugeschaltet über Teams, so heißt das, sehen uns. Und ja, während Peter und ich frei hatten das Wochenende, glaube ich, die Sandra hat gearbeitet, MotoGP habe ich gesehen. Stark.
Genau. Ich war im Studio, habe das MotoGP-Wochenende in Misano begleitet und muss tatsächlich sagen, also dieser Sonntag gerade, der war echt der absolute Knaller. Die Moto3 hat schon ordentlich vorgelegt mit einem sehr interessanten Rennen mit vielen komischen Wendungen, einem Sieger, den du so vorher nicht auf dem Zettel hattest. Also richtig cool. Und in der MotoGP war es dann auch so, dass die Wetterkapriolen auf einmal daherkamen. Dann tröpfelte es, dann wusste man nicht, wird's stärker, wird's nicht stärker. Dann fängt der WM-Führende, wechselt als allererster das Bike auf die Regenrennen, entpuppt sich dann als absolute Fehlentscheidung, hat das Rennen damit komplett vergeigt. Und dann gewinnt Marc Marquez wieder. Und ich meine, der hatte ja erst in Aragon gewonnen, ein Wochenende davor. Und er hat diese lange Durchstrecke beendet, hatte 1043 Tage auf den Sieg gewartet. Und jetzt hat er gleich 7 Tage später den zweiten klar gemacht. Also da war ordentlich was drin an dem Wochenende tatsächlich.
Ja, so ist es. Und wir hoffen jetzt natürlich auch, dass wieder ordentlich Musik drin ist. Peter, in Aserbaidschan, in Baku, mit Regenkapriolen müssen wir da jedenfalls nicht rechnen. Ich habe schon mal aufs Wetterradar geguckt, Peter.
Ja, jenseits der 30 Grad. Also der Hochsommer holt uns da wieder ein. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt gerade ist. In Hamburg regnet es seit heute und zwar ordentlich. Die ganze Nacht schon durch. Bis zum Sonntag war es hier schön. Aber jetzt kommt der Herbst und zwar in großen Schritten. Und in Baku zwar kein Regen, statt der Winde heißt es ja. Ne? Also es windet hier und da, aber herrliche Temperaturen jenseits der 30 Grad. Also es wird knackig warm.
Ah ja, dann weiß ich aber schon mal, wie ich packen muss, weil ich habe tatsächlich noch gar nicht geguckt und konnte mich auch immer dran erinnern. Normalerweise war Baku ja auch immer früher im Jahr, ne? Also so im Juni war Baku normalerweise. Jetzt ist es in den September gerutscht und da waren die Winde schon teilweise echt so, dass es irgendwie mir jedenfalls frisch wurde. Deswegen, ich freue mich jetzt auf 30 Grad.
Ja, es wird auch so wehen, aber es ist jetzt nicht so extrem wie, erinnert euch in Sandford, da an dem Freitag, als es da diese brutalen Böen gab mit über 70 km/h, damit ist jetzt nicht zu rechnen. Ja, wird auf jeden Fall spannend, weil die Strecke natürlich, finde ich, eine der interessantesten ist, die wir haben im gesamten Verlauf. Super lang, aber auch mit langer Gerade, also mit Höchstgeschwindigkeit, nur mit den flachen Flügeln. Peter, wie wir sie in Monza gesehen haben, werden sie da jetzt nicht zurechtkommen, weil es gibt ja auch da den Bereich um die Altstadt rum und da wiederum sollte man mit einem größeren Flügel unterwegs sein. Also das wird super interessant.
Ja, der Sektor 2. Ich meine, wir haben ja letzte Woche in Monza auch die Möglichkeit gehabt, mit den Tilkes zu reden, die ja die Strecke entworfen haben. Übrigens zusammen mit der Frau des Machthabers, wenn man so sagen darf, die wirklich für die Städteplanung ja auch zuständig ist. Und haben das auch nochmal gesagt, was das damals für ein Aufwand war, diese Strecke zu planen. Sehr, sehr riskant das Ganze angegangen. ich glaube, es hat sich gelohnt, ne? Weil ich meine, so viel Action, wie in Baku geboten ist, hast du nicht auf so vielen Strecken. Auch diese Unterschiedlichkeiten, was die Sektoren angeht, durch dieses schöne Altstadtbild, was man ja auch immer wieder sieht. Also sie hat schon was zu bieten, wenn man mal die ganzen Sachen ausklammert, die so politisch passieren. Das spitzt sich ja in Aserbaidschan auch immer mehr zu Menschenrechtssituationen. Ja, die Rechtssituation auch von Journalisten, da ist Aserbaidschan ganz, ganz weit hinten. Also da gilt es irgendwie dann auch immer wieder drauf zu gucken, was da passiert in den letzten Jahren, ist schon echt krass. Aber ja, wie gesagt, die Strecke selbst, die Altstadt, das hat schon was für sich, und die letzten Jahre waren ja auch immer wieder ganz, ganz cool, was die Rennen und die Action auf der Strecke angeht.
Ja, ja, da geht's immer ab, und Carsten Thielke hat uns ja auch erzählt, was du jetzt gerade angedeutet hattest mit diesen ganzen, ja, Schwierigkeiten auch bei der Planung der Strecke. Also sie hätten sich's wohl einfacher machen können, aber dann wäre die Strecke nicht so attraktiv gewesen. Man wollte da gewisse Dinge dann auch miteinander verbinden. Und gerade um die Stadt rum, um diese Altstadt rum, das ist ja UNESCO-Weltkulturerbe. Erinnere dich, was er erzählt hat mit dem Kopfsteinpflaster. Das habe ich, glaube ich, vor ein paar Jahren hier im Podcast auch schon mal erzählt. Jetzt hatten wir es nochmal aus erster Hand gehört. Da ist es wohl tatsächlich so gewesen, dass man sich gar nicht sicher war, wenn man da drüber asphaltiert, ob der Asphalt hält, weil natürlich so Kopfsteinpflaster sich bewegt in sich, und dann hätte es auch sein können, dass aufgrund der Hitze dann der Asphalt quasi bröckelt, und das war immer ein Riesenthema, und da haben sie so eine spezielle Mischung irgendwie angerührt, um dazu gewährleisten, dass dort die Sicherheit dann auch so funktioniert. Und mit den, wie war es, Peter, mit den Laternen auch da, ne, da gibt's irgendwie Laternen, die natürlich auch nicht jetzt irgendwie weggesägt werden dürfen oder versetzt werden können. Da mussten sie dann spezielle Betonmauern bauen und gießen und das auch nochmal berechnen, dass die quasi die Geschwindigkeit, wenn da einer dagegen knallt, auch richtig absorbieren, um diese Laternen rumzukriegen, ne? Vom Abstand her, damit der Mindestabstand von der Strecke irgendwie eingehalten werden kann. Also höchst kompliziert.
Ja, höchst kompliziert das Ganze. Mit Charlie Whiting ja irgendwie auch damals in enger Zusammenarbeit, damals dem ehemaligen Rennleiter der Formel 1, Gott hab ihn selig, das zusammen auf die Beine gestellt. Ja, und wie gesagt, ne, auch bei einem Herrscher wie dem Aliyev, wenn das dann nicht funktioniert, wie gesagt, da war viel Risiko mit dabei, dann glaube ich, war der Druck auch schon dementsprechend groß. Aber ja, wie gesagt, was die reine Rennstrecke angeht und die Action, die wir da Jahr für Jahr erleben, hat sich's auf jeden Fall sehr gelohnt.
Ja, da hat er doch noch die Geschichte erzählt, dass sie da irgendwie vor dem Präsidentenpalast oder für irgendeinem Staatsgebäude da fotografiert haben, Charlie Whiting und er, um gucken, können wir das so machen oder so machen, und dann kam sofort irgendwie Sicherheitskräfte und wollten sie verhaften, weil sie da irgendwie rumfotografiert haben.
Fotografieren, ja. Genau, ja.
Irgendwie so ist es. Ja, das ist das, was Peter ja meinte. Also das ist ja dann auch die Kehrseite dieser globalen Formel 1, dass du dort dann halt leider auch oft in Ländern dich aufhältst, wo man definitiv über Menschenrechte und andere Dinge diskutieren muss. Also das ist leider auch Fakt.
Naja, dieser Disput, den es oder Krieg, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, den es mit Armenien lange Zeit gab, um Bergkarabach, den hat Aserbaidschan für sich entschieden. Einige sind davon ausgegangen, dass die Situation dann im Lande auch besser werden könnte, weil die Maßnahmen nicht mehr ganz so streng sein sollten dann, gegenüber dem eigenen Volk auch, gegenüber der Opposition. Aber das ist ein Trugschluss gewesen. Also im Gegenteil, das hat sich nochmal alles verschärft. Wie gesagt, auch in diesen ganzen Ranglisten, was Rechtssituationen des eigenen Volkes, der eigenen Journalisten angeht, ist Aserbaidschan wirklich ganz, ganz weit hinten. Das ist schon echt bitter.
Aber ich finde halt schon, dass man auch bei der vielen Reiserei, die wir ja haben, und eben auch, wie du ja schon sagst, in so viele unterschiedliche Länder auch zu reisen, einfach auch nie diesen Blick dafür verlieren darf, was passiert da eben um dich rum, seien es jetzt die guten Seiten, die positiven Geschichten, als halt auch eben solche, ich sage jetzt mal, etwas schwierigen Geschichten in den diversen Ländern, weil ich glaube, das wäre ganz fatal, wenn man quasi nur noch in seiner, ich sage jetzt mal, Formel-1-Bubble lebt und sich nur noch damit beschäftigt. Also ich finde, dass wir das allesamt in unserem Team eigentlich ganz gut hinbekommen, da auch den Blick weiter offen zu halten, auch für das, was um uns rum da passiert, und nicht nur von einer Rennstrecke zur nächsten reisen und uns im Prinzip nicht darum scheren, was da so sonst so drumherum los ist. Also ich finde, diesen Spagat kriegen wir ganz gut hin. Wir diskutieren ja auch oftmals über solche Sachen dann auch in unseren Redaktionssitzungen, ne?
Ja, ja. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt dann schon davon spricht, dass wir viel durch die Gegend reisen, es gibt natürlich auch dann bei solchen Ländern schöne Aspekte, wenn man jetzt mal nur die Architektur jetzt zum Beispiel sieht, also jetzt mal losgelöst von der politischen Situation. Also ich finde es eine wunderschöne Stadt. Es ist jetzt natürlich eine Stadt Baku, wo ich jetzt sagen würde, okay, da mache ich jetzt keinen Urlaub, aber wenn man sich das Stadtbild anguckt, das ist schon Wahnsinn, ne? Was du da an tollen Gebäuden da auch hast, ne? Klar darf man auch nicht vergessen, warum ist das so? Ist auch klar, es gibt da finanzielle Mittel, die dafür dann auch verwendet werden, um nach außen hin das schöne Bild zu wahren. Und ja, vieles Geld, das eigentlich der Bevölkerung dann auch vielleicht zugute kommen sollte, kommt dann da halt auch leider nicht an.
Was auch Fakt ist. Ja, ich sag das ja immer, ich war ja mit dem Fußball auch mal ein bisschen weiter außerhalb, also so ein bisschen in der Peripherie dann auch von Baku, das heißt Karabakh, wo wir da mal unterwegs gewesen sind damals mit der Europa League, und je weiter du rauskommst und in die Peripherie kommst, dann sieht's ganz anders aus, ne? Also da ist dann die Armut wirklich zu sehen, die es dort auch gibt, und was du sagst, ne? Das macht man natürlich auch, um dieses Image dann aufzupolieren, ne? Dass du Veranstaltungen hast, die in Baku selbst sind, im Zentrum, ne, die Altstadt, die wunderschön ist, aber je weiter du rauskommst, desto ärmlicher wird's dann auch, ne, und vieles dann auf Kosten der normalen Bevölkerung, die von diesem Reichtum wirklich dann auch nichts mitbekommen. Ja.
Das ist leider wahr. Ein Land, das natürlich auch durch das Ölvorkommen dann auch reich geworden ist. Also gehört, glaube ich, zu den Top 15 Ländern der Welt, was jetzt Ölvorrat anbelangt. Sorgt natürlich auch wieder für Konflikte. Kaspische Meer, haben wir ja auch schon gesagt, das ist quasi daran anschließend. Das ist ja eigentlich ein See, aber weil es so groß ist, spricht man von einem Meer. Gibt es Streit momentan drum, wer da Bohrrecht hat, gerade jetzt auch mit Russland. Das ist auch, glaube ich, relativ schwierig momentan, da die politische Verbindung, die sie da haben. Die einen haben sie mal groß gemacht und jetzt kämpfen sie dagegen, mehr oder weniger. Wer hat mehr Recht? Und wenn wir da an der Corniche, also an dieser Hafenpromenade oder Uferpromenade sind, erinnert euch, wenn man da ein bisschen schnuppert, wie es da nach Öl riecht, und wenn man da über das Wasser da guckt, ja, diesen Ölfilm, den du da siehst, so wie jetzt um die Jahreszeit, wenn die Schwimmbäder in den Städten nicht richtig durchgeklort werden und die ganze Sonnenmilch oben schwimmt, so ungefähr ist es da ja auch, ne? Also ja, wird auf jeden Fall toll, und die Spannung in der Formel 1, um zum Sportlichen zu kommen, ist natürlich jetzt auch Wahnsinn. Also was sich da tut, ich habe es, glaube ich, jetzt gerade vorhin nochmal gelesen, Sandra, bei Red Bull krempelt man jetzt nochmal alles zurück. Also man will offensichtlich dann doch wieder mit den alten Dingen fahren. Also das zeigt schon mal deren ja Zerrissenheit und Verwirrtheit, was die Leistungsfähigkeit des Autos anbelangt.
Ja, das ist vor allem ja so eine Entwicklung, sage ich jetzt mal, die wir von Red Bull gar nicht kennen, dass sie zurückentwickeln und zurückgehen auf die älteren Teile, weil die dann doch irgendwie besser funktionieren. Das, glaube ich, habe ich in der ganzen Zeit, in der ich jetzt die Formel 1 intensiv verfolge, noch nie wirklich mitbekommen. Also, dass mal vielleicht ein Teil irgendwie sich als nicht ganz so sinnvoll herausstellt, das mag ja mal dahingestellt sein, aber da gibt's andere Rennställe, denen hätte ich das jetzt eher zugetraut, dass sie dann mal sagen, jetzt haben wir leider komplett in die falsche Richtung entwickelt, jetzt gehen wir wieder zurück auf das Alte. Aber bei Red Bull finde ich das echt Wahnsinn, weil du einfach jetzt so sehr merkst, wie sehr dann doch auch ein Adrian Newey fehlt. Weil komischerweise, seit er wirklich weg ist, geht's da jetzt so ein bisschen rückwärts, ne, und nicht nach vorne. Also das finde ich, das hätte ich nicht gedacht, dass man tatsächlich diese Personalie so stark spürt, wenn man jetzt rein aufs Auto, rein auf die Entwicklung vom Auto schaut.
Vor allen Dingen ist ja auch der Punkt, wenn sie jetzt wieder zurückgehen werden, wer für sie dann der verlässliche Maßstab ist, da auch die richtige Richtung einzuschlagen, ne? Weil was du auch sagst, ohne Newey wird's halt schwierig. Ich meine, das ist das, was Ralf sagt. Ich habe es jetzt auch nochmal gelesen von David Coulthard, der Newey ja auch seit Ewigkeiten kennt, aus gemeinsamen Williams-Tagen Anfang der 2000er, dass er vor allen Dingen auch in dieser täglichen Arbeit, was das Setup angeht, halt einfach so top ist und so eine super Unterstützung halt für die Fahrer auch ist, für das gesamte Team. Und das haben sie eben jetzt nicht mehr. Und deswegen bin ich auch skeptisch an dem Punkt, was Helmut Marko sagt, dass sie bis Austin hoffen, die Kurve bekommen zu können. Ich ziehe das in Zweifel und glaube, dass Ralf da richtig liegt, dass sie das nicht mehr hinkriegen werden. Aber das wird spannend zu sehen sein. Wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit, die Red Bull da hinlegen muss. Und wahrscheinlich wird bis dahin der Vorsprung von Verstappen immer weiter schmilzen. Konstrukteursweltmeisterschaft sehe ich schon aus den Händen genommen bei Red Bull, auch wenn sie noch vorne liegen. Aber da sind McLaren und Ferrari dicht auf. Aber was die Fahrer-WM angeht, bin ich auch gespannt, wo man dann stehen wird, wenn wir in Austin dann angekommen sind. Und übrigens, Thema Newey, weil wir da ja gerade dann auch sind, da scheint die Entscheidung ja jetzt doch gefallen zu sein Richtung Aston Martin. Da bin ich dann auch mal gespannt, ob er diese großen Erfolge, die er bei Williams, bei McLaren, bei Red Bull hatte, dann auch bei Aston Martin einläuten kann. Das ist für die natürlich ein Riesenerfolg, ne? Bei den ganzen Teams, die genannt wurden, Ferrari, Alpine, Williams, mehr oder weniger die Hälfte aller WM-Teams war ja irgendwie mit in der Verlosung. Wenn man da wirklich jetzt das glückliche Ende für sich hat und Newey zu Aston Martin ziehen kann.
Ja, und Fellows wird aufatmen, der Mann, den sie bei Aston Martin geholt haben als großen Heilsbringer. Jetzt hat er endlich wieder einen, bei dem er abgucken kann und es funktioniert dann. Der war ja früher lang bei Red Bull und sollte ja dann bei Aston Martin für blühende Zeiten sorgen. Das ging nur ein halbes Jahr gut. Dann war sein Wissen aufgebraucht. Jetzt kommt der Meister wieder dazu. Ja, ja.
Der Zauberlehrling, ne? Dem alles aus der Hand
Ja, wahrscheinlich eher ist. Die Katze.
Was ja auch so zu lesen war, ich meine, Aston Martin hat ja anscheinend schon, ich sag mal, keinen roten Teppich, sondern eher einen goldenen Teppich ausgerollt für Adrian Newey. Und da bist du halt dann wieder dabei, dass wir bei Lawrence Stroll, der immer diese 6-Sterne-Saison fordert, der natürlich auch diverse finanzielle Mittel hat, alles dafür tut, dass er dann eben dieses Personal quasi zusammenziehen kann. Und ich meine, das hatten wir ja auch schon besprochen, wenn so eine Personalie wie Adrian Newey auf dem Markt ist, muss jeder sich dann natürlich drum bemühen. Und da hat jetzt wahrscheinlich Lawrence Stroll, ich sag mal, am lautesten auf die Brust geklopft, um dann Newey zu Aston Martin zu locken. Ne?
Na, der, weißt du, was der gemacht hat, Sandra? Der hat es so gemacht wie bei Hänsel und Gretel. Der hat, weißt du, er saß in seiner neu gebauten Fabrik in Silverstone und hat das von Adrian Newey's Haus quasi bis dorthin lauter Geldscheine ausgelegt. Und hat dann geguckt, ob er kommt.
Geldbündel so, wahrscheinlich eher.
Ja, so war's dann. Wahrscheinlich. Ich hoffe nicht, dass er in den Käfig sperrt.
Ja, das wäre schlecht. Wobei man ja sagen muss, die offizielle Bestätigung, die steht noch aus. Ne? Also glaubt ihr, das kommt jetzt zu Baku, zu dem Wochenende?
Möglicherweise, ich weiß nicht, woran es da noch liegt. Wahrscheinlich geht es da um Vertragsdetails, aber meistens, wenn man so weit jetzt ist, dass sich der einer jetzt auch so rauswagt und dass das jetzt sich mehr und mehr verdichtet, dann wird es auch so kommen, schätze ich ein. Ne? Eddie Jordan ist ja da im Hintergrund, der da die Fäden zieht, dann auch für Adrian Newey und da mehr oder weniger so eine Ausschreibung gestartet hat und den Höchstbietenden dann tatsächlich mit Adrian Newey dann belohnt. Am Ende, ich glaube, dass es so kommen wird. Das klingt ganz danach. Ja, wird spannend zu sehen sein. Und eben dann auch bei Red Bull, ne, wenn man auf Newey schaut, egal wo er gewesen ist und welches Team er verlassen hat. Williams, McLaren gerade schon genannt, ob das jetzt dieser Fluch sich dann auch fortsetzt, dass danach dann nicht mehr viel ging. Ich glaube, bei McLaren war es einmal dann irgendwie Hamilton, der nochmal in der Abwesenheit von Newey einen Titel eingefahren hat für das Team. Bei Williams, die warten seit 30 Jahren, glaube ich, auf eine neue Weltmeisterschaft. Also ob sich dieser Fluch dann fortsetzen wird. Ralf, um bei ihm zu bleiben, sagt ja, das wird so sein. Ne? Das wird ein Team sein, was im Mittelmaß versinken wird. Bin ich echt gespannt.
Ja, vor allem, ich meine, jetzt, wenn die wirklich zurückbauen auf die Japan-Spezifikation. Ich habe mir jetzt nochmal nachgerechnet. Das war das vierte Rennen. Ne? Das war das letzte Mal, dass die praktisch zu zweit am Podium standen, Verstappen und Perez. Das ist ja schön und gut, wenn man jetzt da drauf zurückbaut, aber die anderen Teams bauen ja jetzt auch nicht drauf zurück. Also das heißt, man hat ja nicht den Stand von Japan damals. Also die anderen haben sich ja dementsprechend ja weiterentwickelt. Das heißt, der Vergleich zu den anderen Teams, der hinkt ja total. Also das ist ja völliger Käse. Also zu sagen und zu glauben, dass das jetzt dann alles besser wird, macht ja gar keinen Sinn. Tatsächlich, ja, also finde ich jetzt. Also man kann jetzt nicht sagen, man baut auf Japan zurück und man ist dann sofort wieder vorne mit dabei. Das finde ich, ist die spannende Geschichte, wie groß der Gap dann wirklich ist.
Ja, wie gesagt, und ohne Newey das Ganze, ne, der denen ja da auch fehlt bei dieser Arbeit, ne, und bis Austin sagt Marco, also das, ja, wird spannend sein, ne, auch das dann beobachten zu können jetzt, und das Ganze dann irgendwie ja auch nur mit einem Fahrer dann bewerkstelligen zu können, mit Verstappen, weil Perez ja dann in seiner eigenen Liga irgendwo fährt, um das Bild mal zu nehmen. Also ja, wird spannend sein und wird auch spannend zu sehen sein, ob Ferrari jetzt diesen Trend, den man da jetzt gestartet hat, ob man den fortsetzt kann. Habt ihr das Video gesehen mit Charles Leclerc in Monaco?
Ja, kleiner Auffahrunfall. Ja,
das ist auch ein typischer Charles, oder? Muss man auch sagen, oder? Irgendwie Pleiten, Pech und Pannen pflastern irgendwie auch seinen Weg, ne?
Ja, in der Löws ist er einem, ich glaube, ein Touristenauto ist er draufgefahren, hinten leicht, ja, mit seinem Ferrari.
You never know, ne? Vielleicht hat der auch, also, ne, möglicherweise war da ja auch der andere ein bisschen mitschuld. Ich weiß, der hinten drauf fährt, hat immer Schuld, ist schon klar. Aber jetzt stell dir mal vor, so ein Tourist, ja, der sich da nicht auskennt, ja, und vielleicht ist der einfach so abrupt, unvorhersehbar in die Eisen gestiegen.
Ja, also ich wollte dir auch sagen, also Sandra, ich weiß, du magst den Schal, aber da wirst auch du ihn nicht rausreden können. Also das war eine ziemlich eindeutige Geschichte. Ich hoffe nur für ihn ganz persönlich, dass das Video hört ja dann irgendwann auf, dass er ihn dann angehalten hat und gesagt hat, hey, pass mal auf, ich bin dir gerade draufgefahren. Also ich hoffe jetzt nicht, dass das so ein Fahrerfluchtsteil noch wird.
Wobei, das war so gering, da ist nicht viel, da wird nicht viel passiert sein.
Also so schätze ich ihn jetzt auch nicht ein, dass er sich dann da einfach in Luft auflöst und sagt, huch.
Nee.
War doch was, nö, war nix. Glaube ich jetzt nicht. So ehrlich schätze ich ihn schon ein, dass er dann auch sagt, hier, pass auf. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es ja auch ein Gast jetzt in Baku von Charles Leclerc. So als kleine Wiedergutmachung eingeladen zum Formel-1-Rennen möglicherweise.
Wir werden ihn danach fragen, ob er die Situation auflösen konnte, wenn wir in Baku sind. Aber die Frage nach dem Kräfteverhältnis, glaube ich, ist echt schwierig, ne? Also McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull.
Ja. Wirklich.
Auch was du sagst, was die Strecke angeht, ne?
Naja, du hast halt eine 2 Kilometer lange Gerade da, also so ein bisschen gebogen, aber eigentlich ist es Vollgas, was man da fahren kann. Und dann brauchst du natürlich Abtrieb, also das heißt viel Flügel, um in diesen Kurven ganz gut zurechtzukommen. Der erste Sektor sind ja nur so 90-Grad-Kurven. Und dann um die Altstadt rum ist es ziemlich schnell, also auch mit schnellen Kurven. Dann diese schmale Gasse da an der Stadtmauer vorbei. Also ja, wie gesagt, eine tolle, abwechslungsreiche Strecke. Und Peter, du hast völlig recht, jetzt da von vornherein zu sagen, der und der ist da am besten schwer. Also klar, musst du sagen, McLaren, Alleskönner-Auto. Und die müssen natürlich jetzt mal gucken, wie sie das am besten machen. Es ist ja auch viel geredet worden nach Monza, ob die jetzt eine Strategie brauchen, also klare Team-Order, ob das jetzt stattfinden wird. Ja, nein, vielleicht, weiß man nicht so genau. Ist echt schwer zu, also wirklich ganz, ganz schwer da reinzuschauen, wie sie das dann machen. Ja, also ich persönlich würde tatsächlich sagen, ich würde mich auf Lando Norris konzentrieren an deren Stelle. Ich weiß, der ein oder andere von euch, der uns zuhört, sieht es anders, weil er sagt, wir wollen echtes Racing sehen. Aber summa summarum geht es dann natürlich ja auch um Geld, ne? Also um Erfolg und um Sponsoren zu befriedigen und solche Geschichten. Der Aspekt ist jetzt auch nicht so ganz von der Hand zu weisen.
Und die Frage ist tatsächlich, ob es Klauseln gibt im Vertrag von Piastri, die so eine klare Strategie dann doch verhindern. Ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, möglicherweise eine Klausel, solange er theoretisch Weltmeister werden könnte, dass er dann irgendwie nicht versetzt wird oder eine Nummer-1-Klausel im Vertrag vielleicht sogar hat. Ich weiß gar nicht, das hat, glaube ich, Nico Rosberg auch aufgeworfen. Also auch das wird sich wahrscheinlich jetzt dann irgendwann in den nächsten Wochen mal zeigen, ob das wirklich so ist oder ob McLaren wirklich umschwenkt in Richtung Norris, und zwar deutlichst, weil er einfach diese Chance hat, vielleicht eine historische Chance, Weltmeister zu werden.
Ja, wobei die Frage ist natürlich auch, vielleicht konzentrieren sie sich vielleicht auch eher darauf, weil ihr wisst ja, ne, für das Team ist die Konstrukteurs-WM die wichtigere als der Einzeltitel, als der Fahrertitel, und es könnte natürlich schon sein, dass sie momentan noch sagen, wisst ihr was, wer von euch vorne ist, ist uns prinzipiell egal, Hauptsache ihr fahrt beide die Punkte ein, damit wir ja Teamweltmeister werden.
Ja, auch möglich, aber Peter hatte das, glaube ich, im letzten Podcast mal aufgeworfen. Man gab ja auch schon Situationen in der Geschichte der Formel 1. Das kam selten vor, aber es gab's, dass sich ein Team nicht einig war. Wer ist jetzt hier die Nummer 1? Und dann staubt ein anderer ab hier. Bei McLaren damals war es der Fall. Dann wurde Kimi Räikkönen plötzlich Weltmeister mit Ferrari. Also das war ja auch so eine Nummer, wo eigentlich McLaren das klar in der Hand hatte mit Alonso und mit Hamilton damals. Und dann waren sie sich nicht einig und schwuppdiwupp spritzt dann andere dazwischen und holt sich den Titel. Also das darf halt nicht passieren. Und das ist mit der Team-WM auch da Augen auf Ferrari. Die sind ja auch nur noch weniger als 40 Punkte weg. Ne? Ich glaube, was sind es? 39 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht, von Red Bull Racing. Und dieses Upgrade, das sie gebracht haben in Monza, hat ja offensichtlich auch funktioniert. Also was Reifen, ne, Reifenmanagement anbelangt und auch so Geschwindigkeit.
Wobei ich irgendwie immer noch das Gefühl habe, dass das in diesem Jahr so übers ganze Jahr gesehen Ferrari in der Lage ist, mal Highlights zu setzen, Spitzen zu setzen, aber einfach McLaren generell auf allen Strecken gesehen einfach der bessere Allrounder ist und da einfach besser in der Lage ist, vielleicht nicht immer Siege einzufahren, aber einfach mehr zu punkten, als es bei Ferrari der Fall ist. Irgendwie vertraue ich denen noch nicht so ganz, dass da jetzt irgendwie diese Konstanz reinkommt, dass sie jetzt auch auf jeder Strecke irgendwie ja super schnell sind.
Ja, warten wir mal ab, ne? Aber wenn du dir die letzten drei Rennen anschaust, Belgien, Leclerc Dritter, Niederlande, Leclerc Dritter, Italien, Leclerc gewonnen. Also das ist jetzt so rein, was die Podien anbelangt, nicht schlechter als das, was McLaren gezeigt hat. Ne? Also auch da, ich habe es gerade vor mir, Piastri Belgien auf dem Podium, also ein Podium, dann hast du Norris in Niederlanden auf dem Podium und Piastri und Norris auf dem Podium, also vier Podien gegen drei. Also so ist es jetzt auch nicht. Also ich, wie gesagt, das ist ein Ding, das darf man nicht von der Hand weisen oder ist nicht von der Hand zu weisen. Also Ferrari kann noch funktionieren und Carlos Sainz hat sich zuletzt ja auch so ein bisschen unter Wert verkauft. Also da geht auch noch was.
Ja, und wie gesagt, mit diesem großen Upgrade jetzt mal gucken, wie das tatsächlich dann funktioniert. Ich glaube, das Team selbst schätzt es so ein, dass man bis Austin, wo wir dann nochmal eine ganz andere Strecke ja auch dann sehen werden, dass man dann irgendwie auch ein besseres Gefühl dafür haben wird. Aber klar, wenn man jetzt auf die Saison insgesamt guckt und vor allen Dingen auf die letzten Jahre, ist das konstantere Team sicherlich McLaren. Die Punkt für Punkt ihre Verbesserungen setzen konnten und immer aufbauen konnten. Das Einzige, was denen so ein bisschen im Weg steht, ist halt tatsächlich, dass man sich mit den Papaya-Rules vielleicht selber so ein bisschen Platz nimmt, um dann auch wirklich alle Erfolge einheimsen zu können. Also so viele spannende Fragen irgendwo, das muss man ja echt sagen, was die Thematik um die Titel angeht, was den Transfermarkt angeht mit Mick Schumacher. Auch da müssen wir jetzt genau drauf gucken, wann Audi da mit einer Entscheidung kommt im September. Also wir sind mitten im September, das kann auch jetzt jeden Tag passieren. Sind wir gespannt, wie die Chancen da für ihn sind. Und bei Haas, seinem Ex-Team, ist die Entscheidung gefallen pro Oli Bearman, der jetzt nochmal die Chance haben wird zu fahren. Ein Rennen hat er ja die Saison schon gesetzt im Ferrari in Saudi-Arabien, wo er Carlos Sainz vertreten hat und die Punkte gefahren ist. Bin mal gespannt, was der machen kann, jetzt auch in Baku. Also hat nichts zu verlieren.
Nee, aber ich meine, diese Entscheidung, alles andere wäre ja aus Teamsicht totaler Blödsinn gewesen. Ne? Also das hätte mich schwer gewundert, wenn die jetzt da irgendwie irgendeinen anderen in das Auto reingesetzt hätten. Es ist eigentlich ganz geschickt so, ne, dass man sagen kann, ja, wir gucken jetzt mal und wir lassen den da mal ausprobieren, dann kann der sich schon mal ein bisschen rantasten so, ne? Das finde ich eigentlich ein guter Move, weil dann setzt du halt nicht nächstes Jahr da jemanden rein, der quasi sehr wenig Erfahrung hat.
Ja gut, sind ja quasi gezwungen worden, ne, ihn da jetzt reinzusetzen durch die 12 Punkte, Strafpunkte, die Magnussen sich da eingeholt hat. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass da viele Punkte verdient waren, die er bekommen hat in den letzten 12 Monaten. Aber jetzt die in Monza, fand ich jetzt auch echt ein bisschen hart. Also das ist klar, man ist natürlich für seinen eigenen Ruf dann auch verantwortlich und das hat er sich dann auch hart erarbeitet, dass er dann sofort in der Sünderkartei ganz oben ist. Aber ich fand das jetzt nicht so dramatisch, seinen Rempler da, den er da hingelegt hat.
Ja gut, im Endeffekt weiß ja, wie es ist, ne? Vielleicht muss man dann auch einfach mal durchgreifen, um das möglicherweise nachhaltig zu verändern. Aber gut, es ist jetzt bei Kevin Magnussen das Thema ja eh endlich, ehrlich gesagt.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Du hast schon recht. Aber das ist halt die alte Leier, wie in jeder Sportart, wo es Schiedsrichter gibt. Die Frage ist halt immer, wo ist die Wo ist die Linie, ja? Also am Ende des Tages ist es da mal 2 Punkte und in 3 Wochen beim nächsten Rennen ist es nix, ja? Bei dem Fahrer wird es so bestraft, beim anderen wieder anders. Also das finde ich halt das große Problem bei der Nummer.
Ich glaube, wenn man die eine Szene jetzt nimmt, dann ist es irgendwie nicht gerechtfertigt. Und wenn man jetzt, glaube ich, auf die letzten Jahre guckt, ne, ich habe irgendwie auch das Rennen davor mal gelesen, dass Albon sich da so drüber geärgert hat, dass Magnussen ihm da auf unfaire Art und Weise im Weg stand, hat er keine Strafe für gekriegt. Also ich glaube, irgendwie so in der Summe, glaube ich, ist es jetzt durchaus mal gerecht, ne? Und wie viele Leute haben darüber gesprochen? Wir unter anderem während der Saison mal, ne, die Beteiligten und Protagonisten auch. Also ich glaube, irgendwie trifft es ja jetzt auch nicht den Falschen. Und wenn auch dieser eine Punkt jetzt vielleicht nicht oder diese 2 Punkte jetzt nicht gerechtfertigt gewesen sind, ich glaube, Gasly hat es ja auch gesagt, ne? Der war ja mit in der Geschichte beteiligt. Wie gesagt, ich glaube, das ist schon okay so.
Also ich glaube, vor allem wäre es jetzt nicht in Monza der Fall gewesen, irgendwann in dieser Saison wäre es auf jeden Fall noch gekommen, dass er diese 2 Punkte sich irgendwo kassiert für irgendwas.
Ja,
insofern.
Ja, durchaus. Ja, gucken wir mal drauf, wie sich dann Oli Bearman schlägt im Haas mit Ferrari-Motor. Also so ganz falsch war es dann doch nicht. Ja, vielleicht kann er nochmal dran anknüpfen an das, was er in Saudi-Arabien gezeigt hatte. Damals, da ist er Siebter geworden. Und für Nico Hülkenberg auch nochmal ganz schnell auf Haas gesprochen. Der hat ja eigentlich auch ein ganz gutes Rennen da in Monza abgeliefert. Dann ein bisschen Pech gehabt hinten raus. Aber das könnte eine Strecke sein, wo er vielleicht auch durchaus in der Lage ist, mit dem Auto was zu zeigen, wobei es ist nicht seine Lieblingsstrecke. Also ich habe noch mal in die Ergebnisse geguckt, so richtig weit vorne ist er da nicht gelandet, ist noch ein paar Mal eingeschlagen in den vielen Jahren, in denen er dort unterwegs war. Drückt man dem einzigen Deutschen im Fahrerfeld kräftig die Daumen, wenn es dann um die Altstadt in Baku geht. Das war's, die Ausgabe von Backstreet Boxengasse. Nächste Ausgabe dann wieder nach Baku, immer dienstags ab 12, überall wo es Podcasts gibt. Gerne weiterempfehlen, euch eine gute Woche und ich hoffe, das Wetter wird nicht ganz so schlecht in Deutschland, auch wenn der Regen auch in München hier bei uns ziemlich, ziemlich stramm ist momentan. Also macht's gut, gute Zeit, ciao, ciao.
Schöne Zeit, bis dahin.
Also bis spätestens Donnerstag, ciao ihr Lieben.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.